Willkommen zu unseren News im Licht der Bibel. 100 Jahre ist es her, dass in der Weimarer Republik die sogenannte Weimarer Verfassung verabschiedet wurde. Sie gilt als die modernste Verfassung der Welt der damaligen Zeit. Und doch enthält sie einen Paragraphen, der alles andere als modern anmutet, sondern eher ein Relikt aus mittelalterlichen, gar spätantiken Zeiten ist. In Artikel 139 der Weimarer Verfassung heißt es, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Dieser Artikel ist auch Bestandteil des deutschen Grundgesetzes von 1949 und hat bis heute seine Gültigkeit nicht verloren. Es wird weitläufig die Meinung vertreten, dass die Heiligung des Sonntags der Tradition der frühen Christenheit entspringt. Anders als viele meinen, hat jedoch die Sonntagsfeier keinen biblischen Ursprung. Gott selbst erklärte nicht den Sonntag für heilig, sondern den Sabbat, der in Deutschland als Samstag bezeichnet wird. Bereits in der Schöpfungsgeschichte lesen wir in 1. Mose 2, und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dasselbe wird auch in den 10 Geboten noch einmal wiederholt in 2. Mose 20. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Auch zu neutestamentlichen Zeiten pflegten es Jesus und seine Apostel stets den Sabbat zu heiligen. Genauso richteten sich ebenfalls die frühen Christen nach der biblischen Ordnung der Sabbatheiligung. Der römisch-katholische Kaiser Konstantin war es schließlich, der im Jahr 321 nach Christus entgegen der göttlichen Vorschrift den ehrwürdigen Tag der Sonne, den Sonntag, als verpflichtenden Ruhetag einführte. Verknüpft mit der Sonnenanbetung ist die Sonntagsheiligung also viel mehr heidnischen als christlichen Ursprungs. Dass die päpstliche Kirche den göttlichen Ruhetag verschoben hat, gibt sie auch offen zu. Wir halten den Sonntag anstelle des Samstags, weil die katholische Kirche die Feierlichkeit von Samstag auf den Sonntag verlegt hat. Im Mittelalter vermehrten sich die römisch-katholischen Gebote bezüglich der Sonntagsruhe. Jeder war verpflichtet, der Hauptmesse und der Nachmittagsvesper beizuwohnen. Wer am Sonntag arbeitete, dem wurde das Seelenheil abgesprochen. Zwar wurden nach der Reformation und besonders auch in der Zeit der Aufklärung viele Relikte kirchlicher Tradition über Bord geworfen. Doch blieb auch im 19. Jahrhundert die Sonntagsruhe ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens. Im Jahre 1891 wurde im Deutschen Reich im Zuge des Arbeiterschutzgesetzes auch ein Verbot der Sonntagsarbeit erlassen, wie zu mittelalterlichen Zeiten. Und nach dem Ersten Weltkrieg war es dann ausgerechnet die sonst so fortschrittliche Weimarer Verfassung, die die Sonntagsfeier mit einer allgemeinen Verbindlichkeit ausstattete. Heutzutage sind es bekennende Christen vieler Kirchen, wie jüngst der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die eine Ausweitung der Sonntagsheiligung fordern, obwohl diese ihre Wurzeln in ganz anderen Religionen hat. Auch wenn eine große Kirche sich anmaßte, den Sabbat auf den Sonntag zu verlegen, so bleibt das Wort Gottes dennoch unveränderlich. Es war Gott selbst, der den siebten Tag der Woche als ewigen Ruhetag einsetzte. Wer ihm ernstlich folgen will, der hört auf sein Wort in 2. Mose 20. Gedenke des Sabbattages und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Es könnte sich um ein richtungsweisendes Urteil handeln. Nachdem ein Gericht im Mai die sogenannte Toilettenklage im US-Bundesstaat Virginia zugelassen hatte, entschied der zuständige Richter nun zugunsten des Transgender-Schülers Gavin Grimm. Dieser war als Mädchen geboren, fühlt sich aber dem männlichen Geschlecht zugeordnet. Seine Schule verweigerte ihr bzw. ihm den Zutritt zur Männertoilette, bot aber gleichzeitig die Nutzung einer eigens für ihn bereitgestellten geschlechtsneutralen Toilette an. Grimm fühlte sich diskriminiert und führte daher einen 4 Jahre andauernden Gerichtsprozess gegen die Schule. Im Wortlaut heißt es in der richterlichen Stellungnahme, es steht außer Frage, dass die Politik der Schulbehörde Transgender-Schüler aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Nichtübereinstimmung diskriminiert. Gemäß dieser Richtlinie dürfen alle Schüler mit Ausnahme von Transgender-Schülern Toiletten benutzen, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen. Transgender-Schüler werden herausgegriffen, diskriminiert und von Räumen ausgeschlossen, in denen gleichgestellte Schüler Zutritt erhalten. Dieses Urteil birgt 2 Gefahren. Zum einen unterstreicht es die Negierung des biologisch-faktischen Geschlechts. Transgender ist das Ergebnis einer Ideologie, die der Realität zu widersprechen versucht. Wurden zunächst die geistigen Unterschiede zwischen Mann und Frau geleugnet, sollen jetzt auch die physisch-biologischen Ungleichheiten ausradiert werden. Das wiederum ist ein Eingriff in Gottes Schöpfung, der mit der Erschaffung im Mutterleib jedem Menschen ein Geschlecht gibt. Wer die gottgegebene Wirklichkeit leugnet, der führt keinen Kampf gegen eine rückständige Gesellschaft, sondern rebelliert offen gegen den Schöpfer. Die 2. Gefahr ist, dass mit der Übervorteilung Transsexueller zeitgleich eine Einschränkung für viele andere mit einhergeht. Während im vorliegenden Urteilsspruch dem Transgender-Schüler zu seinem Recht verholfen wird, müssen sich nun all die anderen Schüler darauf einstellen, sich die Schultoilette mit Personen des anderen Geschlechts teilen zu müssen. Insbesondere dürften nun biologische Männer die weibliche Toilette benutzen, was nicht nur zu einem unangenehmen Eingriff in die Privatsphäre zahlreicher Schülerinnen, sondern potenziell auch zu einer unsicheren Umgebung auf der Schultoilette führen würde. Man kann den Genderismus nicht auf eine gutwillige Ausweitung der Freiheitsrechte für Betroffene beschränken. Die Negierung der Geschlechter geht unweigerlich auf die Kosten vieler anderer, die in ihrer Freiheit eingeschränkt werden. Dabei hatte Gott einen ganz anderen Plan. Mann und Frau wurden unterschiedlich erschaffen, um sich zu ergänzen und sich gegenseitig zu unterstützen. Nicht die Aufhebung der Geschlechtsunterschiede bringt Glück und Gerechtigkeit. Es ist die friedliche Zusammenarbeit einzigartiger Individuen mit verschiedenen, gottgeschenkten Fähigkeiten und Talenten, die eine zufriedene und funktionierende Gesellschaft ausmachen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.